Aber wir stehen jetzt in den nächsten Jahren vor dem Problem, dass ein großer, sehr erfahrener, wichtiger Teil der Kollegen wegfällt. Das zu füllen wird eine Mammutaufgabe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Cup Talk. Mein Name ist Jörg Lansch und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über Computer-Aided Design. Heute haben wir mal wieder ein Thema aus dem Tief- und Straßenbau, wo BIM ja eigentlich bei deutschen öffentlichen Projekten schon lange Pflicht sein sollte. Wie die Situation aber tatsächlich ist und wie viel Ausbildung bei BIM-Verantwortlichen noch notwendig ist, darüber spreche ich heute mit Anton Schley. Er ist Mitgründer und technischer Leiter bei Werner und Schley Ingenieure. Hallo Anton.
Guten Morgen Jörg und guten Morgen in die Runde.
Genau, jetzt hoffen wir, dass niemand den Podcast später am Abend hört, sonst ist es immer ein bisschen schräg mit dem guten Morgen. Aber klar, wir nehmen hier früh am Morgen auf. Vielleicht stellst du dich einfach erstmal kurz vor, wo du herkommst, was du gemacht hast und wie es vielleicht zu eurer Gründung auch kam.
Ja, sehr gerne. Also Anton Schley, mein Name. Wie gesagt, ich bin technischer Leiter von Werner und Schley Ingenieure. Meine Historie beziehungsweise ein bisschen mein Werdegang auch hinsichtlich, sagen wir mal, die Baubranche ist, dass ich ganz klassisch Bauingenieurwesen studiert habe. Meine ersten Schritte in der Baubranche waren in der Bauleitung, damals noch im Hochbau. Dann bin ich 2018 bei der Firmengruppe Max Bögel eingestiegen. Ursprünglich auch war vorgesehen, dass ich in die Bauleitung gehe. Ich habe aber eigentlich relativ jung schon eine große Affinität zum ganzen IT-Thema gehabt und habe dann tatsächlich ganz spontan im Bewerbungsgespräch gesagt, ich möchte nicht in die Bauleitung, sondern ich möchte gerne was anderes machen. Und die waren da sehr flexibel, haben gesagt, ja, möchtest du vielleicht stattdessen Entwicklungsingenieur sein bei uns? Und das ist natürlich was völlig anderes, nenne ich es mal, aber ich war auch überrascht, dass sie da, sagen wir mal, so offen dafür waren. Und dementsprechend bin ich dann als Entwicklungsingenieur in der Infra eingestiegen. Also weil Hochbau ist in dem Thema eigentlich sehr viel weiter als die Infra eben. Also sprich Straßenbau, Leitungsbau, Tiefbau, alles was dazugehört und eben ganz stark der Ingenieurbau. Und über die Jahre bin ich dann eben noch zusätzlich ins BIM-Management reingerutscht. Das sind dann die Themen, die ich jahrelang bei der Firmengruppe Max Bögel verantwortet habe. Und zum Thema Werner und Schley Ingenieure, das habe ich 2020 gemeinsam mit dem BIM-Manager Dirk Werner gegründet. Der sitzt bei München und bin jetzt tatsächlich relativ frisch Ende August bei der Firmengruppe Max Bögel ausgestiegen, weil einfach, sagen wir mal, diese Doppelbelastung einfach zu groß war und dementsprechend fokussiere ich mich ganz als technischer Leiter jetzt auf Werner und Schley Ingenieure.
Was heißt denn, du sagtest bei Max Bögel, warst du Entwicklungsingenieur, was entwickelt man denn da?
Man entwickelt einen angenehmeren Arbeitsalltag für die Kollegen. Also mein Tagesgeschäft sah so aus, ich habe in der Regel in irgendeiner Form eine Anfrage bekommen von der Baustelle, also sprich dann zum Beispiel von einem Bauleiter oder von einem Projektleiter oder vom technischen Innendienst. Die haben sich mit ganz, sagen wir mal, bodenständigen Problemen gemeldet. Zum Beispiel, hey, das Aufmaß im Tagesgeschäft macht mir sehr viele Probleme. Ich brauche da Unterstützung. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben dann logischerweise ein Budget aufgestellt. Wir haben ein Team zusammengesetzt, geschaut, welche Lösungen es bereits auf dem Markt gibt. Wenn es was gab, hat man diese Lösungen dann versucht zu verstehen und dann eben geschult und implementiert. Wenn es nichts gab, kamen wir als Entwickler zu tragen eben und haben etwas dementsprechend auch entwickelt. Also ich habe dann das Ganze koordiniert. Ab und zu musste ich auch selber, sag ich mal, programmieren, aber ich war in der Regel eigentlich eher in einer steuernden Tätigkeit.
Das heißt, das ist ja so ein bisschen eine interne Beratung. Du warst bei Max Bögel nicht für einzelne Projekte, wenn hier die neue Autobahn gebaut wird oder was auch immer, sondern du hast die Leute beraten. Und jetzt habt ihr das Ingenieurbüro gegründet. Parallel, das finde ich sehr spannend, dass Max Bögel das so flexibel handhabt. Und die Dienstleistung, hatten wir auch im Vorgespräch schon gesagt, ist erstmal viel Vermessung gewesen und geht jetzt immer mehr Richtung Beratung und Schulung.
Genau.
Erzähl doch vielleicht ein bisschen was darüber.
So wie es genau, wie du es beschrieben hast, also letzten Endes, wir haben, als wir das Ingenieurbüro gegründet haben, haben wir eben einfache Ingenieurdienstleistungen angeboten in dem Vermessungsbereich eben. und sind dann relativ schnell eben mit diesem Thema Smartphone-Vermessung, wofür wir auch in der Öffentlichkeit, nenne ich es mal, auf LinkedIn und ähnliches stark bekannt sind, sind wir eben damit vertraut geworden und haben dann mit den Jahren, also wir haben es ursprünglich als eigenes Messwerkzeug eingesetzt und sind dann mit den Jahren darauf umgestiegen, dass die Bauunternehmen, andere Ingenieurbüros und auch die Bauherren, also sprich Stadtwerke, das System selber haben wollten, dazu geschult werden wollten und Beratung und Begleitung gebraucht haben in den Bauprojekten. Die haben einfach gesagt, hey, wir brauchen das auch. Wir möchten nicht immer Dienstleister dafür haben. Schul uns doch bitte, gib uns die Geräte, zeig uns, wie wir das im Tagesgeschäft für VOB-konforme Abrechnung zum Beispiel nutzen können. Und das ist mittlerweile tatsächlich unser Hauptgeschäft.
Wir hatten im Vorgespräch auch drüber gesprochen. Für mich war Vermessung, ich meine, die einzige Berührung, die ich mal persönlich damit hatte, war, dass ich ein Familienhaus gebaut habe und da kam der Vermesser am Anfang, hat die Baugrube abgesteckt und gesagt, wie tief wir den Keller ausschachten müssen und die Bodenplatte machen. Was für mich als Laien neu war, dass im Tiefbau, Straßenbau, dass die Vermessung da eine Riesenrolle spielt, weil praktisch jeden Tag vermessen werden muss oder nach jedem Fortschritt, weil darüber auch abgerechnet wird, gell?
Korrekt. Also es gibt auch Pauschalen, wo man sagt, man rechnet einen laufenden Meter ab, aber der Auftraggeber möchte natürlich wissen, wurde fachgerecht ausgehoben, wurde so wie es ausgeschrieben ausgehoben, dementsprechend die Mindesttiefen eingehalten, wurde die Bettungen richtig gemacht, wurde alles so gemacht, wie es halt letztens von den ZTVs vorgegeben ist und dementsprechend muss ich Nachweise liefern. Ja, ich kann natürlich nicht einfach eine Rechnung über 40, 50, 100.000 Euro stellen und dann sagen, vertrau mir mal, sondern die wollen eine ausführliche Fotodokumentation haben, das ist das Mindeste. Und die wollen wissen, ich habe in der und der Straße folgenden Graben gebaut, mit folgender Methode und folgendes eingebaut. Und natürlich auch, was war vorher der Bestand, den ich dann im Nachgang wieder herstellen muss. Also das ist das Mindeste, was man in der Regel liefern muss.
Du sagtest schon, smarte Vermessung eben, glaube ich. Das sind so Sachen, wo zum Beispiel auch mit Drohnen vermessen wird, nicht wahr?
Also digitale Vermessung umfasst in der Regel das Laserscanning, die Drohnenvermessung und eben auch diese Smartphone-Vermessung, also sprich über das Handy. Und das, was wir den Unternehmen zur Verfügung stellen oder im Bereich auch ausbilden, ist primär die Smartphone-Vermessung. Also die Drohnenvermessung und auch das Laserscanning, da ist die Hemmschwelle einfach noch zu groß und auch der Anwendungsbereich zu klein.
Die Hemmschwelle heißt die Investitionen in eine Drohne respektive einen Laserscanner, weil das dann irgendwie gleich...
Die Anwendungsbereiche sind limitierter tatsächlich. Also es ist halt mit der Drohne zu fliegen, genehmigungstechnisch ist sehr viel schwieriger. Der Vorteil von dieser Smartphone-Vermessung ist eben, ich zücke das Handy mal schnell, der Graben ist eh immer nur kurz offen, nenne ich es mal, dann wartet schon der LKW, der will es wieder verfüllen und dementsprechend können die Kollegen schnell den Graben filmen, dann eine GPS-Vermessung und können weitermachen mit ihren Arbeiten. Bei der Drohne, die müsste ich rausholen, ich müsste das vorher alles vorbereiten, das ist alles viel zu aufwendig.
Okay. Ja, das alles, ich hatte es ja im Vorfeld gesagt, also Straßentiefbau, Leitungsbau ist ja in der Regel öffentliche Projekte. Also privat baut man sich selten eine Straße oder kommt nicht so häufig vor. Und eigentlich ist ja da BIM Pflicht. Ich als Laie habe so gedacht, ja klar, wenn ich an der Autobahnbaustelle, passiert ja relativ häufig, im Stau stehe, da wird alles BIM-konform gemacht. Du hast im Vorgespräch mir gesagt, ja, das dauert noch ein paar Jahre. Woran liegt das denn?
Ja, auch ein bisschen da auszuholen, du hast ja vorhin gesagt, also wir haben ja vorhin über dieses Thema Entwicklungsingenieur gesprochen. Ich war ja auch noch zusätzlich als BIM-Manager und auch als BIM-Gesamtkoordinator bei Max Böbel tätig. Das heißt, ich hatte noch normales Projektgeschäft. Ich habe Projekte verantwortet, wie zum Beispiel den Ausbau des Frankfurter Flughafens, Terminal 3 oder auch A3 Hilden, wo wir eine Modulbrücke gebaut haben. Und in beiden Projekten haben wir BIM eingesetzt. Jetzt zu deiner Aussage, ja, BIM ist Pflicht. Es gibt sogenannte BIM-Masterpläne, in denen es definiert, dass ab einer bestimmten Projektgröße die BIM-Methode eingesetzt werden muss. Ich glaube, der ursprüngliche Zeitpunkt, wo man gesagt hat, das war Pflicht, war, glaube ich, Ende 2021. Da hat man noch ein Jahr draufgepackt und noch ein Jahr draufgepackt. Also das verzögert sich ordentlich. Aber es ist jetzt schon, sagen wir mal, in der Umsetzung. Da muss man einfach ehrlich sein. Läuft aber darauf hinaus, dass es heißt, Projekte, die ab jetzt geplant werden, wo jetzt so langsam die ersten Schritte beginnen, die ersten Leistungsphasen, da wird BIM verpflichtend eingesetzt. Bedeutet aber in der Praxis, dass viel davon einfach Pilotprojekte sind. Also, dass man sagt, hey, wir probieren es mal aus, wie gut funktioniert es? Und die Behörden sind natürlich jetzt stehen vor einer Mammutsaufgabe. Die sind jetzt damit konfrontiert zu sagen, wir sollen uns jetzt mit diesem Thema BIM auseinandersetzen. Und wie? Also, wir haben null Kompetenzgefühl dazu. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Angelegenheit für die. Aber da werden wir gleich auch noch zu diesem Thema Problem von Behörden nochmal kommen wahrscheinlich.
Ja, also die Baustelle, wo ich gestern im Stau stand vorgestern war es auf der A3, irgendwie sechsspuriger Ausbau da bei Nürnberg, das ist vermutlich noch nicht mit BIM geplant. Genau, Ausbildung. Du bist jetzt ein junger Ingenieur, also jung im Vergleich zu mir, du bist nicht gerade von der Hochschule, aber vielleicht schilderst du mal, wie bei dir die Ausbildung an der Hochschule war in diesem Zusammenhang BIM oder Digitalisierung allgemein. Und was glaubst du, wie es heute an den Hochschulen aussieht?
Also meine Ausbildung hinsichtlich BIM im Studium, sag ich mal, war nicht bei null. Also wir hatten schon Kurse, nenne ich es mal, wo wir einzelne Berührungspunkte mit BIM hatten, wo man mal gezeigt bekommen hat, hey, wie sieht so ein BIM-Modell aus? Tatsächlich wurde das von einem ehemaligen Mitarbeiter von Max Böbel auch gemacht. Also da wurde jemand Externes dazu eingeladen, was ich begrüßt habe, weil das war mein Schritt Richtung Max Böbel. Aber man hat zumindest erste Berührungspunkte damit gehabt. Das ist nicht die Regel. Also es ist ganz klar nicht die Regel. Es gibt immer noch ganz viele Hochschulen, die in die Richtung gar nichts machen. Aber man hat zumindest mal da die Tendenzen, ja, hier, es gibt dieses Thema und man weckt natürlich dann bei der jungen Generation irgendwo das Interesse, weil die möchten jetzt nicht unbedingt planen wie vor 30 Jahren, nenne ich es mal. Und das ist natürlich so eine Möglichkeit. Man merkt schon ganz klar, es ist vielleicht auch ein bisschen ein Problem, muss ich sagen, dass gerade die BIM-Kollegen, die auch schon jetzt in der Arbeitswelt unterwegs sind, tendenziell eher jünger sind. Und dadurch auch denen oft noch die Projekterfahrung fehlt. Die haben ganz viel BIM-Kompetenz, die haben Bock und die möchten loslegen. Aber dieses Adaptieren von, okay, Theorie BIM auf tatsächliche Projektgeschäfte ist natürlich ein bisschen, ja, da braucht man Kompetenz.
Aber das ist ja für euch eigentlich so ein bisschen die Geschäftsgrundlage, wenn du sagst, ihr macht jetzt viel Beratung und Schulung mit eurem Büro. Das passiert ja, also das heißt, ihr bildet durchaus auch die Leute, die Kompetenz im Projektgeschäft haben, aber mit BIM noch wenig Berührungspunkte und aber auch junge Leute und bringt die zusammen und versucht da Methoden zu etablieren bei euren Kunden, oder?
Ja, also die Beratung im Bereich von BIM läuft eigentlich in der Regel oft darauf hinaus, gerade bei Infrastrukturprojekten, einfach zu sagen, okay, ganz grundlegende Sachen, was für Schulungen wären sinnvoll? Ganz rudimentär, okay, die Auftraggeber möchten jetzt in die Richtung sich aufstellen. Hier sind die Schulungsanbieter, nenne ich es mal. Also wir selber schulen jetzt nicht klassische BIM-Grundlagen. Das ist nicht unser Fokus. Unser Fokus ist eher die Begleitung. Okay, hier ist der Anbieter, mach mal diese Grundlagenschulung. Und danach zu sagen, wir machen jetzt mal ein erstes Projekt. Was sind denn so Anwendungsfälle nennt man das immer, zum Beispiel modellbasierte Mengenermittlung oder einfach nur BIM-Planung zu machen. Wie setzt man das Ganze um? Wie würde es in der Praxis aussehen? Da sagt man einfach mal, hey, man redet mit dem Ingenieurbüro, das dafür beauftragt wurde. Habt ihr die Kompetenz, eine BIM-Planung zu erzeugen? Und wir starten einfach mal damit. Einfach zu sagen, okay, wir planen jetzt mal in 3D, nenne ich es mal, und pflegen Informationen. Und alleine die Tatsache, dass die Projektbeteiligten mal ein Modell bekommen, ist für die schon ein Start. Ja, oft sind die BIM-Berater sagen, wir machen Automatisierung, wir machen KI, wir machen das wird richtig groß und wir werden alles ganz anders machen. Das erschlägt die Leute. Die kommen nicht mit, die werden abgehängt. Man muss ganz langsam starten und dann werden die Leute selber kreativ und sagen, hey Anton, das letzte Mal hat das geklappt, können wir nicht noch was anderes ausprobieren? Und das ist eher unser Ansatz.
Okay. Weil das andere, auch so ein Rundum-Paket zu implementieren, das kostet ja extrem viel Zeit, die man im Projektgeschäft üblicherweise nicht hat, gell? Also wenn man das
richtig, also
from scratch machen wollte.
Genau, man muss noch klassisch planen und bauen. Das kommt noch on top, nenne ich es mal. Und die Berater verdienen natürlich da gutes Geld damit, aber den Kunden bringt das aus meiner Sicht eher weniger.
Reden wir noch mal über die Zukunft. Du hast eben schon die Behörden angesprochen. Da ist ja auch Kompetenzaufbau notwendig, nicht wahr? Und ja, Thema, ich hatte es eben schon gesagt, du bist noch ein relativ junger Ingenieur. Es gibt so eine Art Generationenwechsel. Wie wird es denn weitergehen? Also jetzt macht ihr so Projekte auch mit welchen, die noch weniger Erfahrung haben oder keine Erfahrung, baut es langsam auf. Wie wird es denn aussehen in ein paar Jahren? Erstmal bei den Behörden.
Also wenn wir Behörden sagen, dann sagen wir, meinen wir halt damit auch Auftraggeber, ja, die Autobahn GmbH, Degis und ähnliches. Was ich vermute und auch was ich bei Max Böhl ganz stark gesehen habe, ist einfach, dass hat nichts mit Generation-Bashing zu tun. Das hat einfach mit natürlichem menschlichen Verhalten was zu tun, dass eine junge Generation kommt, die sagt, ich bin mit dem Handy, ich bin mit dem Computer aufgewachsen. So, jetzt komme ich in eine Arbeitswelt und ich erwarte irgendwo, mit diesem Werkzeug weiterzuarbeiten. Also sind schon direkt die Tendenzen da zu sagen, ich möchte gerne eher digitaler arbeiten. Ich habe kein Problem damit, mit meinen Kollegen alles über Microsoft Teams zu besprechen, anstatt halt jedes Mal zu telefonieren, weil das die jeden Tag gewohnt sind. Und dementsprechend wird auch der Bedarf von denen da sein, zu sagen, hey, lass uns doch dieses BIM-Thema intensiver mal anschauen. Also das hat man ganz stark gemerkt bei Max Böbel auch. Die jungen Kollegen waren immer dran, ich möchte gerne hier eine Schulung haben, ich möchte mehr in diesem Bereich machen. Während die erfahrenen Kollegen, die tatsächlich das Tagesgeschäft auf ihre Art und Weise gemacht haben, so wie sie es halt vor 20, 30 Jahren kennengelernt haben. Also das ist halt völlig natürlich. Ich arbeite so, wie ich es kennengelernt habe. Und eine Umstellung zusätzlich zur normalen Arbeit ist nicht einfach. Und deswegen muss man da sensibel damit umgehen, halt alle, nenne ich es mal, mitzunehmen. Aber ich vermute, dass es darauf hinaus laufen wird, dass in 10, 15 Jahren immer mehr junge Kollegen da sein werden. Und für die wird es eine, also die werden das so erwarten. Die werden nicht sagen, ich werde das so wie vor 20, 30 Jahren machen.
Wo glaubst du, sind die größten Hindernisse? Du sagst jetzt schon, die alten Kollegen, ich gehöre zu der Babyboomer-Generation, das heißt, wir gehen bald in Rente. Und ich bin auch schon mehr oder weniger, also zumindest im Studium und danach, mit Computer groß geworden. Erledigt sich diese Schwierigkeiten, sage ich mal, der Digitalisierung, sieht man ja in vielen Bereichen in unserem Land, von alleine dadurch, dass die jungen Leute nachkommen, die es schon so Digital Natives sind?
Also Thema Digitalisierung, die Sache ist, die Bauunternehmen oder auch die, sagen wir mal, die Auftraggeber, die sagen ja nicht, wir brauchen Digitalisierung, weil wir digital arbeiten wollen, sondern die sagen, mit Digitalisierung wollen wir ein bestimmtes Problem lösen. Und das Problem ist fehlendes Personal. Wir wollen fehlendes Personal durch mehr Automatisierung sozusagen ersetzen. Aber das Problem, das jetzt entsteht, ist noch größer. Und zwar werden wir Kollegen wie dich, die jetzt so bald in Ruhestand gehen, noch mehr vermissen, weil uns dann noch mehr Personal fehlen wird. Und diese Lücke muss irgendwie gefüllt werden. Und man versucht jetzt auf Biegen und Brechen, wir schmeißen da KI hin, wir schmeißen da Automatisierung hin. Ja, die Digitalisierung wird sich ein bisschen vielleicht entspannen. Aber es wird ein anderes Problem entstehen. Wo kommen die Experten her? Weil ihr mit euch geht ganz viel Wissen weg. Und man muss jetzt dafür sorgen, das habe ich auch immer versucht mit den Kollegen zu schaffen, das Wissen, das ihr jetzt habt, in diese digitalen Prozesse zu übertragen, dass die halt sich dort verankern, nenne ich es mal. Also ich habe immer wenn ich mit einem erfahrenen Polier oder Bauleiter zusammengearbeitet habe, habe ich zu ihm gesagt, bitte erklär mir komplett im Detail, wie dein Tagesgeschäft aussieht, weil ich versuche, so viel wie möglich von den einfachen Aufgaben, die du immer gleich machst, in den digitalen Prozess zu übertragen, dass du das nicht mehr machen musst und nur noch dein Expertenwissen zu nutzen. Aber wir stehen jetzt in den nächsten Jahren vor dem Problem, dass ein großer, sehr erfahrener, wichtiger Teil der Kollegen wegfällt. Das zu füllen wird eine Mammutsaufgabe.
Okay. Aber als jemand, der sich mit Digitalisierung ja jetzt nur einen großen Teil beschäftigt, bist du optimistisch, dass das alles gut funktionieren wird? Also sagen wir, in 15 Jahren bist du noch mitten im Geschäft. Ich genieße hoffentlich meinen Ruhestand. Und es sind sehr viele Fachkräfte, die weggehen, ganz klar. Und die Digitalisierung kommt nach. Aber wir haben vorhin gesprochen, an den Hochschulen ist der Umbruch noch langsam. Bist du optimistisch, dass es in 15 Jahren alles gut läuft, sehr viel digitalisiert mit eventuell auch KI-Funktionalitäten, aber zumindest keine Papierpläne mehr auf der Baustelle?
Ja, ich bin schon optimistisch. Also ich bin prinzipiell unabhängig von dem, was ich erwarte, bin ich ein optimistischer Mensch. Aber ich sag mal so, ich sehe da keine Alternative, nenne ich es mal dazu. Wir haben in unserem Gespräch, was wir vorher hatten, habe ich mal eine kleine Anekdote erzählt, und zwar von meinem Onkel, wo er gesagt hat, ja, als damals der Wechsel von CAD, beziehungsweise vom Papier und Stift auf CAD war, gab es die gleichen Sorgen. Man hat auch gesagt, ja, brauchen wir dieses CAD, das klappt doch alles nicht, da gibt es doch nur Probleme. Heute diskutiert keiner mehr drüber, weil es eine natürliche Entwicklung ist. Und das Allergleiche wird auch mit diesem Thema BIM und noch digitaler auch passieren. Was das Thema Personalmangel angeht, da bin ich mir nicht so sicher. Also da bin ich vielleicht etwas tendenziell weniger optimistisch. Aber ich sag mal so, die Digitalisierung ist ja mein Geschäft. In der Hinsicht, also die Arbeit wird mir definitiv nicht ausgehen.
Das ist schön, dass du so optimistisch bist, und ich bin auch ein optimistischer Mensch generell, also völlig unabhängig von Beruf oder sonstigen. Ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass euer Ingenieurbüro weiter floriert, und für heute vielen Dank für deine Zeit hier, und es waren spannende Einblicke, und wie gesagt, ich drücke euch die Daumen für die Zukunft. Danke, Anton.
Danke, Jörg, auch.
So, noch für die Zuhörer. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge des CutTalks gefallen. Ich freue mich immer über Feedback. Schreiben Sie mir einfach an info@cuttalk.de oder schicken Sie mir eine Nachricht auf LinkedIn, vernetzen Sie sich da mit mir. Und noch eine letzte Bitte, wenn Sie es nicht schon längst getan haben, klicken Sie jetzt auf Folgen oder Abonnieren in Ihrer Podcast-App, und dann hören wir uns bei der nächsten Episode wieder. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Thank you.